So, ja.
Also, hallo, guten Morgen. Ich habe am Anfang der Woche ja die Evaluationsergebnisse bekommen und denke, ich spreche die mal kurz an oder durch. Fürchterlich aufregend sind sie nicht. Ist eigentlich im Prinzip wie immer. Also, das ist ein bisschen erstaunlich, oder was heißt erstaunlich, aber ist eigentlich fast, also bei den Noten hier, wenn man es mit den Vorjahren vergleicht, ist eigentlich fast genau das Gleiche, obwohl es diesmal komplett ich gehalten habe und eben nicht die Mischung aus Wasch und mir. Also offensichtlich haben wir uns inzwischen doch schon einigermaßen angeglichen. Ja. Gut, also was diese Globalnoten angeht, über die verschiedenen Bewertungsbereiche liegt das also so irgendwo um die 2 rum. Zum Teil ein bisschen besser, zum Teil ein bisschen drunter. Ja, ich denke, also so nach allen Erfahrungen, die ich gemacht habe, ist das für eine Pflichtveranstaltung im quasi Grundstudium in den ersten Semestern ja, ganz ordentlich. Ja, also es gibt Schlimmeres mit Sicherheit und mag auch ein paar bessere geben, aber also ich denke, das ist jetzt insgesamt nicht so fürchterlich schlecht. Die Übungen sind ja noch ein bisschen besser ausgefallen, aber das werden wir in Übungen dann jeweils auch noch mit ansprechen. Ja, was kann man sonst so dazu sagen? Ich meine, gut, wer was studiert, denke ich, das ist jetzt nicht so die aufregende Geschichte. Der Aufwand für Vor- und Nachbereitung der Vorlesung schien sich offensichtlich in Grenzen zu halten. Gut, der Aufwand ging natürlich doch erheblich mehr in die Übungen rein, was ja auch die primäre Intention ist. Ja, diejenigen, die das abgegeben haben, haben sogar relativ viel die Vorlesung besucht. Ja, ein paar sind ja auch noch da. Es sind ja auch nur 40 Bewertungen abgegeben worden. Es ist immer ein bisschen schade, dass es nicht mehr ist, aber nun gut. So, wenn man jetzt die einzelnen Punkte anschaut, dann, ja gut, ist irgendwo, kumuliert das irgendwo meistens so irgendwo bei der 2, bei den meisten Punkten. Was die Struktur angeht, da gibt es ein bisschen Kritikpunkte, da gehe ich auch gleich nochmal drauf ein. Gut, es freut mich, dass ich engagiert wirke. Weil ich auch sagen muss, ich meine, das Thema gefällt mir halt auch. Also ich meine, das ist jetzt, also, aber gut, das merkt man ab und an ja auch. Gut, ja, Zielsetzungen, also ist es im Endeffekt bei allen Punkten eigentlich relativ gleich. Gut, Zusammenhänge und Querverbindungen zu anderen Studieninhalten, das ist so ein bisschen ein generelles Problem, glaube ich, das wir in vielen Veranstaltungen haben und das ich schon auch sehe. Wir machen das zwar immer wieder mal, aber nicht wirklich regelmäßig jedes Semester. Wir gucken uns ab und an schon an, was die Kollegen in den anderen Lehrveranstaltungen machen. Und bloß die ändern dann natürlich ihr Zeug auch immer wieder mal und dann wird auch mal im Studiumsplan ein bisschen was umgestellt. Und ja gut, und wenn man da nicht wirklich ständig auf dem Laufenden bleibt, ja gut, dann funktioniert das halt nicht mehr so gut. Ein anderes Problem ist natürlich gerade in der Veranstaltung hier, ich habe, oh Gott, wie viel haben wir, 7 Studiengänge oder sowas haben wir hier drin. Und 5, in der SP1 glaube ich sind es 7 hier, also jedenfalls ist es eine Menge. Verschiedene. Und in den verschiedenen Studiengängen hören die Leute halt zum Teil PFP, zum Teil hören sie nicht PFP, zum Teil hören sie Grundlagen der Rechnerarchitektur, zum Teil hören sie nicht. Und das macht es natürlich auch sehr schwierig, auf diese Verbindungen herzustellen, weil dann halt immer nur ein Teil der Leute diese Verbindungen auch wirklich kennt und hat. Und ja, also das ist irgendwo so ein Dilemma aus unseren ganzen Mischstudiengängen, die wir da produziert haben. Und ja, und wie man da so richtig rauskommt, ist mir eigentlich ehrlich gesagt auch nicht ganz klar. Also es gibt ja auch schon so Überlegungen, ob man nicht doch wieder irgendwo, oder ob man nicht so diese Studiengänge gerade in den ersten 2 Semestern stärker zusammenfassen sollte und dann erst so die Auswahl in die verschiedenen Spezialisierungsstudiengänge macht. Also bis hin zur Überlegung, ob es nicht das Sinnvollste wäre, so ein Technik-Ingenieurstudium Generale so im ersten, zumindest im ersten Semester, wenn nicht im ersten Jahr anzubieten, weil doch sehr viele Inhalte in den verschiedenen Studiengängen doch ähnlich sind oder beziehungsweise zumindest das Wissen über die anderen Sachen durchaus nützlich ist. Und wenn man sich anschaut, die Ingenieurmathematik am Anfang ist die gleiche. Eine Einführung in die Informatik hat irgendwo letztendlich auch jeder. So ein bisschen Grundlagen der Elektrotechnik schaden auch niemandem. beziehungsweise sind eigentlich auch in fast allen Studiengängen drin. Und ich meine, gut, wenn man so ein bisschen Grundlagen Maschinenbau oder sowas in der Informatik noch hat, dann wäre das jetzt letztendlich auch kein absolutes Desaster. Ja? Also von daher wäre sowas vielleicht tatsächlich eine bessere Lösung und später erst dann eben zu spezialisieren. Gut. Also das sind so die wesentlichen Punkte. Was haben wir sonst noch? Didaktische Aufbereitung, ja, das ist ein bisschen schlechter ausgefallen. Der rote Faden ist offensichtlich nicht immer so erkennbar. Ja, wie gesagt, da sage ich gleich noch was dazu. Gut, die anderen Punkte, ja, Bezug zu Übungen und Prüfungsanforderungen, da hatte ich ja gehofft, dass das ein bisschen besser diesmal ausfällt, weil ich denke, ich habe eigentlich schon relativ oft so mal die Querverbindungen auch aufgezeigt. Auf der anderen Seite ist natürlich auch klar, unsere Übungen sind ein Stück weit auch, laufen ein Stück weit auch unabhängig von der Vorlesung und das ist auch so gedacht. Ja? Ich denke, es gibt eine ganze Menge Querverbindungen und eigentlich müsste man sie eigentlich, also wenn man die Übungen macht und die Vorlesung hört, müsste man sie an einigen Stellen tatsächlich auch erkennen. Ich denke, ich habe auch gerade in den letzten Wochen einiges über die Prüfungen gesagt und wie wir uns das vorstellen. Also insofern, so ganz klar ist es mir eigentlich nicht, warum das, es ist zwar, 2,67, das ist nicht besser ausgefallen. Habe ich überhaupt das von diesem Jahr? 12, 13, doch, das ist heuer, ja. Weil ich hatte eigentlich nämlich gedacht, dass, aber das habe ich mir jetzt eingebildet, dass die Zusammenhänge, ups, wo bin ich hier, dass die Zusammenhänge, dass die diesmal besser ausgefallen wären. Nee, sind, okay, gut. Das heißt, es kann sein, ich glaube, das letzte Mal waren die noch schlechter, ja. Egal wie, also jedenfalls, das ist ein Problem. Und ich denke ein Stück weit, kann man da gar nicht sehr viel mehr tun, aber vielleicht sollten wir tatsächlich auch in den Übungen noch mal ein paar mehr Verweise auf die Vorlesung einbauen. Also das ist, weil, ja. Gut, was kann man sonst noch dazu sagen? Ja, also zu diesen Sachen eigentlich kann man es nicht so arg finden, weiter dazu bemerken. Gut, dann die Kommentare, also was jetzt besonders schön war, glaube ich, das brauchen wir nicht im Einzelnen durchgehen. Das ist ja nett hier, ne? Hat mich gefreut. Ja, ist ja manchmal tatsächlich auch so, ja. Gut. So, was gefällt? Vielleicht ein paar Worte zu dem, was weniger gefällt. Ich glaube, das ist ja eher irgendwo, wo ich mal drauf eingehen sollte. Mehr Codebeispiele in der Vorlesung, bin ich mir manchmal nicht so ganz schlüssig, um den Bezug zur Übung herzustellen. Ich bin immer ein bisschen hin und her gerissen. Also Wosch hat ja doch etliche Codebeispiele in den Folien drin und ich bin an einigen Stellen, gut, wobei seine Codebeispiele an einigen Stellen auch etwas überladen sind mit zu viel korrekter Syntax. Also das passt zwar alles durch den Compiler durch und kommt richtig was raus, aber das macht es manchmal auch etwas schwerer verständlich. Also ich bin eigentlich eher ein Fan davon, eigentlich in der Vorlesung es auf das, was man fürs Verständnis braucht, irgendwo runter zu strippen. Und ja, also insofern, ja. Aber vielleicht gäbe es tatsächlich zum einen oder anderen die Möglichkeit. Also da denkt man mal drüber nach. Das mit einem Viertel der Folie schaffen wir in der Vorlesung nie. Also so ganz klar ist es mir nicht. Ich hatte eigentlich schon das Gefühl, dass ich in den meisten Vorlesungen relativ gut durchgekommen bin. Wobei ich zugeben muss, ich habe ein bisschen ein Problem mit den Wash-Folien. Denn wenn ich eine Vorlesung vorbereite, dann habe ich so für mich eine Daumenregel irgendwo so 18 bis 22 Folien maximal. Und Wosch hat eigentlich in aller Regel mehr. Und nachdem ich natürlich dazu tendiere, immer noch einen Haufen dazwischen zu erzählen, komme ich dann natürlich mit zu viel Folien in Not. Ja? Aber was mir halt auch nicht gefällt, ist irgendwo die Folien der Reihe nach runterzulesen, weil ich meine, die können sie auch selber lesen. Also ich meine, das bringt es ja auch nicht. Ne? Und gut, insofern, ja. Was, also die Sache mit dem roten Faden, die Geschichte zu Beginn eines Themenblocks nochmal die Problemstellung zusammenzufassen und da wollen wir hin, das ist sicherlich, das ist eine gute Idee und ich muss mich mit Wosch jetzt sowieso zusammensetzen, weil ich an einigen Stellen eben auch gemerkt habe und das hat man ja manchmal an der Vorlesung dann auch gemerkt, wo ich dann selber auch ein Problem damit gehabt habe und das das Komische ist ja auch dran, ich meine, es ist ja nicht so, dass ich mir die Folien nicht vor der Vorlesung durchlese und mir überlege, was ich dazu erzähle. Aber das ist dann auch immer alles klar. Aber wenn man dann da steht und es tatsächlich erzählt, dann merkt man plötzlich, nee, also irgendwo stimmt das nicht und so. Ne? Und dann merke ich natürlich selber auch, wenn ich da irgendwo dran hakel. Ich meine, Wosch hat da natürlich weniger Probleme, weil der hat natürlich auch den ganzen Hintergrund, den er sich beim Ausarbeiten der Folien gedacht hat, in dem Augenblick parat. Ich habe natürlich auch eine ganze Menge Hintergrund dazu parat, aber unter Umständen nicht exakt das, was er sich in dem Augenblick gedacht hat. Und wenn das dann nicht so zusammenpasst, dann wird es kompliziert. Ne? Also das, ja. Und da habe ich mir aber etliches notiert und ich werde jetzt also das Ganze mit ihm auch nochmal durchgehen. Ich habe nämlich auch gemerkt, und das ist gerade dieser Punkt hier auch, gerade der Themenblock Prozesssynchronisation, der ist ziemlich breit getreten und natürlich gerade wenn man auch PFP dazu hatte, dann wirkt es natürlich noch breiter getreten. Jetzt ist natürlich schon so, gerade bei der Prozesssynchronisation, wir haben es ja wirklich von der Sprachebene über die programmiersprachliche Ebene bis runter zur Hardware-Ebene quasi aufgearbeitet und das ist ja auch, oder von der Sprachebene über die, also Monitore über die Betriebssystemebene, also wo dann die Scheduler-Problematik und sowas mit reinkam, bis runter zur Hardware-Ebene mit den atomaren Instruktionen. Und im Endeffekt hat man diese Probleme auf all diesen Ebenen. Sie werden auch auf all diesen Ebenen irgendwo werden Lösungen dafür angeboten, die ein Stück weit identisch sind oder sehr ähnlich sind, die sie sind nicht identisch, sie wirken ähnlich, sind aber natürlich ganz anders realisiert. Ja? Und da muss man aber mal sehen, ob man unter Umständen da den Faden doch ein bisschen anders durchspannen kann. Ja? Denn, und in Übungen hatten wir es ja natürlich dann auch noch, weil die gleichen Probleme hat man ja mit dem Signal Handling beispielsweise oder dann halt mit den P-Threads, bekommt man genau die gleichen Geschichten auch nochmal, sodass also manche Themen natürlich tatsächlich irgendwo viermal hier aufgeschlagen sind. Und es war mehr oder weniger immer wieder das Gleiche, obwohl es eigentlich schon unterschiedliche Dinge sind. Ja? Bloß die Konzepte dahinter sind halt die gleichen, aber die Umsetzung und die Probleme bei der Umsetzung sind andere. Aber ich denke, das werden wir uns auch nochmal durchüberlegen, weil mir kam also dieses Kapitel Prozesssynchronisation selber irgendwo am Ende da ein bisschen langatmig vor. Also ich denke, da kann man ein bisschen was dran verbessern. Und was ich auch gemerkt habe, also gerade dieses Thema Dispatching, das wir ja absichtlich übersprungen haben, auch seit mehreren Semestern, da merke ich dann halt auch an einigen Stellen, irgendwo fehlt es einem dann die eigentliche Umschaltung zwischen den Prozessen dann doch wieder. Das heißt, das müssen wir irgendwie zumindest etwas plastisch aufbereitet, sodass man es auch leicht verstehen kann, nicht so wie es jetzt in dieser nicht gehaltenen Vorlesung aufbereitet ist in Form von wirklich detailliertem Assembler-Code. Also irgendwie müssen wir das nochmal reinbringen. Gut. Ich meine, auch die Geschichte, das ist mir selber auch passiert, das liegt vielleicht auch ein bisschen lag an mir, dass ich an irgendeinem Punkt dann eben so das Bedürfnis hatte, das erklärst du jetzt und zwei Folien später kam es dann auf der Folie. Ja? Und ja. Gut, was die Stofffülle angeht, ja, gut, ist vielleicht ein wenig hoch, ja. Gut. Aber, ja, aber ich meine, es sind 10 ECTS-Modul, also ich meine. So, die merkwürdig eingedeutschten Wörter, gut, dazu habe ich ja auch meine Meinung. Und da hat auch Wosch seine Meinung, also das ist nicht zu ändern. Ja, gut, der Hänger bei den Verklemmungen, also da hatte ich irgendwo tatsächlich eine echte Verklemmung drin. Aber gut, ich glaube, das war an einer wenig wichtigen Stelle. Und so, was haben wir sonst noch? Ja gut, die Fachbegriffe. Ich schweife gern ab, ja, das ist richtig, das stimmt schon. Und da, ich sollte mich da vielleicht auch ab und zu ein bisschen einbremsen. Auf der anderen Seite, das taucht auch bei den positiven Sachen, glaube ich, auf, dass sich ab und zu halt das vielleicht das Ganze auch etwas auflockert. Also, nun gut. Hier kommen die zu ausführlichen Codebeispiele. Also gut, ja. Also, daran merkt man natürlich auch immer bei einer Evaluation, man darf natürlich auch nicht jeden Punkt jetzt hinterherhecheln. Also, ich meine, es gibt halt Leute, die finden das besser, die anderen finden das andere besser. Kaum Bezug zur Klausur, ja. Die Fragen in den Klausuren sind oft nur von einzelnen Wörtern abhängig. Ja gut, natürlich gerade in Bezug auf, ob was so ist oder nicht so ist, ist das natürlich von diesem nicht definitiv abhängig. Ja? dass bei der Klausur einfach Fragen von älteren Semestern genommen werden. Ja gut, natürlich übernehmen wir immer wieder Fragen aus älteren Semestern, die allerdings schon auf der gleichen Vorlesung beruhten. Wenn Sie natürlich zu weit mit den Klausuren zurückgehen, dann hat sich die Vorlesung natürlich in der Zeit auch geändert. Aber also ganz alte Multiple-Choice-Fragen, die zur aktuellen Vorlesung nicht mehr passen, sollten uns eigentlich nicht mehr in eine Klausur reinrutschen. Also, ja, weil ich meine, ich stelle ja die Klausur, entweder ich stelle sie tatsächlich selber komplett zusammen oder zumindest gucke ich mir das alles nochmal durch, also was die Multiple-Choice-Aufgaben angeht, kümmern sich zum Teil auch die Kollegen drum. Aber bevor diese Klausur wirklich in Druck geht, schaue ich mir die komplett durch, ja, und denke auch die Multiple-Choice-Aufgaben nochmal durch. Also insofern wundert es mich eigentlich, würde es mich wundern, wenn da alte Sachen reinkommen. Und diesmal habe ich natürlich den großen Vorteil, jetzt bin ich mit der Vorlesung wirklich absolut nochmal auf aktuellem Stand. Da ist jetzt also nichts mehr drin, was ich nicht auch kennen würde. Insofern, ja, und dass auch Sachen gefragt wurden, die in solcher Tiefe nicht in der Vorlesung behandelt wurden, ja, weiß nicht. Gut, in manchen Altklausuren, in richtigen alten Klausuren, da sind zum Teil ein paar falsche Sachen drin. Ja, das ist richtig so, also das ist gut. Aber das sollte uns jetzt eigentlich inzwischen nicht mehr so sehr passieren. Gut. Also das mit den Fachbegriffen erst verwendet, definiert, das muss ich mal nochmal durchgucken. Es könnte eventuell schon auch so sein, dass diese Begriffe in der SP1 schon mal dran waren. Ich meine, wir hatten ja in der SP1 diesen lockeren Überblick und möglicherweise hat derjenige, der das geschrieben hat, sich da auch im einen oder anderen Fall nicht mehr dran erinnert. Also mir ist das selber passiert, dass ich manchmal so Begriffe hatte, wo ich mir gedacht habe beim Durchlesen der Vorlesung, Mensch, das müssen wir doch erstmal definieren. Habe ich mit Wasch drüber gesprochen und habe gesagt, nö, so Kapitel 5 ist das doch alles dran gewesen, ja. Da müssen die Leute wissen, ja, klar. Gut. Gut, also die ganze Geschichte, ja, das Philosophenproblem, das habe ich auch ein bisschen arg breit getreten. War mir dann auch, ja. Gut. Ja, gut, also mit den fiesen Stellen, also eigentlich bemühe ich mich, sie nicht fies zu stellen. Ich werde mich auch diesmal nochmal extra bemühen. Gut. Ja. Also auch mit der Sprache. Im letzten Semester gab es also ein paar sehr positive Anmerkungen über seine Eindeutschungen. Ja. Also das hat also jahrelange Bemühungen von mir auf einen Schlag zunichte gemacht, muss man sagen. Ne? Also, das war ich mal. Gut, also, das ist das, was rauskam. Ansonsten, die Evaluationen finden Sie auch im Netz auf der Webseite und dort können Sie dann auch zurückblättern, wenn Sie es interessiert, was die Semester vorher war, ist also alles steht drin. Gut, was allerdings, die Frage kommt auch immer wieder auf, nachdem die Fachschaft jetzt die Evaluation sammelt, sind wir eigentlich nicht ganz so begeistert von. Also unser Lehrstuhl hat die Evaluation eigentlich, seit es Evaluationen gibt, immer ins Web gestellt und das werden wir weiterhin natürlich auch machen. Also wir haben kein Problem mit der Publikation von dem Ganzen, aber wir finden eigentlich, dass so eine Evaluation in den Kontext der Vorlesung gehört und nicht in so ein gemeinsames Bewertungsportal über alle Dozenten. Ja, und deswegen werde ich es auch also weiterhin letztendlich, wenn die Fachschaft danach fragt, antworte ich eigentlich an der Stelle immer, nee, also es steht in der Vorlesung, von mir aus könnt ihr auch einen Link auf die Vorlesung machen. Ich meine, ich kann es natürlich auch nicht verhindern, wenn jemand die Sachen dann rauskopiert aus den Webseiten, aber ich denke mal, es wird nicht gemacht dann. Aber ich finde, es ist gescheiter, wenn die Evaluation im Kontext der Vorlesung steht und nicht irgendwo. Gut, aber ich glaube, das ist eher eine Marginalie. Also ich finde es aber extrem wichtig natürlich, dass die Dozenten auch dazu stehen, was da rauskam und dass das im Endeffekt auch einsehbar ist und dass es nicht nur für die paar Leute, die jetzt gerade drin sitzen, zu sehen ist, sondern dass zum Beispiel auch die im nächsten Semester die Veranstaltung hören, sich das schon mal anschauen können. Ja? Ich meine, das ist jetzt vielleicht bei den Pflichtveranstaltungen gar nicht so dramatisch wichtig, aber gerade bei den Wahlveranstaltungen ist es natürlich auch extrem wichtig, dass man sich anschauen kann, ja gut, was haben denn die bisherigen von so einer Veranstaltung gehalten? Quasi lohnt es sich überhaupt, da reinzugehen oder lässt man das lieber gleich bleiben. Ne? Und Vor dem Hintergrund kann ich dann im fünften Semester die Betriebssysteme von Daniel Lohmann wärmstens empfehlen. Also der hat eine bombastische Evaluation bekommen diesmal. Gut. Ja, ich glaube, nein, das mache ich besser nicht zu. Ich glaube, mehr kann ich momentan nicht sagen. Gibt es von Ihrer Seite momentan noch Kommentare, wo ich noch was dazu sagen könnte vielleicht? Wenn dem nicht so ist, dann Ja, wenn dem nicht so ist, dann würde ich sagen, kümmern wir uns nochmal um unseren Stoff. Ich hoffe, bin mal gespannt, wie ich heute durchkomme. Das sind jetzt zwar meine eigenen Folien, aber wenn ich mir anschaue, es sind relativ viele, wobei da ist ein Stück Animationssachen drin. Also gut, aber notfalls, ja gut, können wir noch ein paar Minuten von in der nächsten Woche dazu spendieren. Wir haben das letzte Mal angefangen mit Dateisystemen und endeten mit dem Windows-Dateisystem, dem NTFS. Wo ich ja gesagt hatte, das ist von den Konzepten her eigentlich recht interessant und deswegen lohnt es sich, sich das ein bisschen genauer anzusehen. Wesentliche Geschichte ist eben, dieses Dateisystem arbeitet mit Clustern und in einer Datei sind mehrere Datenströme gespeichert. In diesen Datenströmen stehen eben die eigentlichen Daten, aber auch die ganzen Metadaten zu einer Datei drin. Die Dateien werden statt über Inode-Nummern, wie in Unix, über sogenannte File References angesprochen oder quasi benannt. Also sie sind auch durchnummeriert wie in Unix, aber der wesentliche Unterschied, wenn so eine Inode-Nummer, eine File-Referenz neu verwendet wird, dann wird eine Sequenznummer hochgezählt. Auf die Weise kann man also auch noch falsche Referenzen auf inzwischen gelöschte Dateien von neuen Referenzen erkennen. Unterscheiden. Gut, das zentrale Element ist die Master File Table. Die Master File Table letztendlich einfach eigentlich eine Menge von Blöcken hintereinander weg. Also jeder Eintrag in dieser Master File Table ist so groß wie ein Cluster, also typischerweise 4 Kilobyte. Und in jedem Eintrag steht letztendlich die Beschreibung einer Datei mitsamt Inhalt. Das ist also das Wesentliche an der Stelle. Es ist nicht nur der Inode da drin oder die Inode-Informationen, wie das in Unix der Fall ist. Metadaten, es ist auch Dateiname drin, es können auch mehrere Dateinamen drin stehen, wenn es mehrere Links auf die Datei geht. Und es stehen bei kleinen Dateien auch die Daten drin. Wenn die Dateien größer werden, dann stehen statt der Daten dort die Referenzen auf Cluster drin, in denen dann die Daten liegen. Und man hat es also an der Stelle nicht so wie in Unix gemacht, dass man erstmal direkte Adressierung hat und dann einfach indirekte, mehrfach indirekte Adressierung, sondern man referenziert immer auf eine Menge von Cluster, sogenannte Extents, und schreibt hier letztendlich immer rein, wie viele das dann sind. Also zum Beispiel, also jetzt dummerweise hier jedes Mal 4, es könnten also auch mal 20 sein hintereinander weg. Und man sagt dann also wirklich die Cluster 0 bis 3, also ab 0, 4 Stück, beginnen auf der Platte bei dem Logical Cluster 107 und ab 4 bis 7 in dem Fall beginnen sie bei 131. Ja. Und gerade wenn ich dann, also ich habe dadurch den großen Vorteil, ich kann also auch viele solche Blöcke auf der Platte am Stück zusammen eben nutzen, und wir werden später noch sehen, nachdem das Ganze ja so ein Journaling-File-System ist, hat man auch was die, naja, obwohl nicht, es ist kein Log-Structured-File-System, es ist ein Journal-File-System, insofern was die Datenblockvergabe angeht, hat man gar nicht den großen Vorteil an der Stelle, aber wenn eben entsprechend viele Blöcke am Stück eben verfügbar sind, dann hat man halt den großen Vorteil, dass man die dann auch entsprechend verwenden kann und dass das dann eben nur ein Eintrag hier in der Master-File-Table-Cluster-Beschreibung bedeutet. Dann die nächste Geschichte, was man damit, also es gibt weitere Streams in dieser Master-File-Table, also die hatten wir auch schon kurz drüber gesprochen, und ein wesentlicher Stream, der da drin sein kann, ist ein File-Index. Das wäre dann die Realisierung von einem Katalog, also ein Directory. Und so ein File-Index bei kleinen Directories sieht auch wieder so aus, dass die Einträge letztendlich da komplett selber drinstehen. Und zum Beispiel so etwa, so ein Eintrag kann sein, File-Referenz, also Inode Nummer 217, Es hat den Namen ETC, also das ist im Prinzip das, was wir ja auch in dem Unix-Directory drinstehen haben, Inode-Nummer und Name. Es stehen auch noch ein paar Metadaten mit dabei, die werden also aus dem Dateieintrag quasi in den Index gedoppelt. Sowas wie die Dateilänge und ich glaube, es stehen auch Zugriffsrechte und sowas noch mit drin. Und das wird einfach letztlich primär dafür gemacht, damit man sowas wie ein LS, also oder das entsprechende in einem File-Browser, in einem Directory-Browser, das Anzeigen von einem Katalog, damit man das einfach effizienter machen kann. Ich meine, Sie wissen es ja, wenn Sie es in Unix realisieren und Sie machen wollen LS-L implementieren, dann müssen Sie erstmal mit Reader über den Katalog laufen, dass wir im Prinzip letztendlich diese Einträge hier finden und dann müssen Sie auf jede gefundene Datei noch einen Stat machen, um den Inode zu lesen, ja, um da die restlichen Attribute rauszubekommen. Würden die Attribute bereits im Katalog stehen, bräuchten Sie nur einen Katalog durchlesen. Ja, das macht es natürlich erheblich schneller, weil für jedes Stat auf einen Inode muss ja auch der Plattenarm wieder irgendwo hin positioniert werden, also wenn Sie eine klassische Magnetplatte haben. Und das dauert natürlich einfach. Ja. Der Nachteil davon ist natürlich, wenn Sie was ändern, dann haben Sie einen doppelten Aufwand und natürlich haben viel größere Gefahr natürlich noch, dass Ihnen Daten inkonsistent werden, weil Sie müssen es ja im Stream von der Datei ändern und Sie müssen es im zugehörigen Katalog ändern und nur wenn Sie beide Änderungen durch haben, sind die Daten konsistent auf der Platte. Das ist aber bei dieser Art von Dateisystem gar nicht so problematisch, das werden wir gleich noch sehen, wenn wir eben die Funktion vom Journal-File-System uns genauer anschauen. Bei längeren Katalogen wird das Ganze dann auch wieder so gemacht, dass es also und ein paar können also direkt noch im Masterfile-Table-Eintrag vom Directory drinstehen und dann kann man im Endeffekt auch hier wieder Extents mit reinschreiben und diese Extents verweisen dann eben auf weitere Blöcke, in denen dann Directory-Einträge stehen. Da können dann in so einem Cluster bis zu 15 Dateieinträge reingeschrieben werden und das Wesentliche an der Stelle ist auch noch, die werden sortiert gespeichert, also nicht wie bei Unix. In Unix wird ein Directory einfach so, wie die Einträge frei sind, wird das belegt. Ja, also ein Directory ist im Prinzip eine ganz normale Datei, in der Datenstrukturen hintereinander wegstehen. Und wenn Sie also eine neue Datei anlegen, dann wird halt einfach, wo da Platz ist, ist reingeschrieben. Ja, hinten dran oder ja, es ist also nichts alphabetisch sortiert oder so. Das wissen Sie ja auch, wenn Sie mit Reader drüber gehen, dann kommt ja das irgendwie völlig unsortiert raus und Sie müssen halt dann die Sachen hinterher dann sortieren oder wenn Sie eine Datei suchen, müssen Sie wirklich komplett durchsuchen und wenn das sehr große Directories sind, dann kann das auch ganz schön teuer werden. Ja. Üblicherweise sind Directories nicht groß, da ist das dann im Prinzip völlig irrelevant, aber also im Mail-System ist es uns mal passiert, das Queuing von Mails auf einem Mail-Server wird letztendlich auch in einem Directory gemacht. Da wird halt zu jeder Mail einfach eine Datei oder zwei Dateien in dem Directory angelegt und durch einen Spam-Angriff letztendlich, was heißt ein Spam-Angriff? Irgendjemand hat halt Spam-Mail mit einer Absenderadresse von einem Benutzer im ZIP-Pool verschickt. Was natürlich zur Folge hat, ja, und wie halt Spam-Mail üblicherweise verschickt wird, halt Millionen oder noch mehrfach irgendwo in die Welt an irgendwelche Adressen, die es nicht gibt, hat natürlich zur Folge, dass also alle möglichen Mail-Server, die entsprechend dusselig konfiguriert sind, dann auch noch zurückschreiben an den Absender, bei uns im ZIP-Pool, dass es den Empfänger halt nicht gibt oder sonstige blöde Antwort-Mails, die halt auf Spam manchmal kommt. Und das hatte halt zur Folge, dass dann halt also ja, eine größere Zahl von Mails an diesen Benutzer kam. Das hatte zur Folge, dass seine Mailbox, das ist ja eine Datei und die maximale Dateigröße in dem Dateisystem, zumindest zu dem Zeitpunkt, war halt 4 GB und irgendwann war die halt erreicht, dann war die Mailbox voll. Dann sagt der Mail-Server, also das System, das halt zustellen will, an der Stelle gut, kann ich nicht zustellen, ja, und lässt das Ding in der Queue. Das heißt, für jede Mail wird also in dem Queue-Directory zwei Dateien angelegt. Und irgendwann, als wir es dann gemerkt haben, war in diesem Users Pool MQ-Directory waren dann irgendwo so 800.000 Dateien drin. Das räumen Sie mal auf. Also das ist gar nicht so einfach. Da können Sie, ich meine, und vor allem in den 800.000 gequeuten Mails, die da drin stehen, da waren ja auch noch ein paar sinnvolle, ja. die man natürlich nicht einfach löschen wollte. Und Sie können da nicht mehr mit einem Grep auf irgendwas Stern in dem Directory arbeiten, weil Sternchen expandiert ja. Einfach, die wird von der Shell expandiert. Und wenn Sie in der Shell 800.000 Dateinamen a 10 Zeichen expandieren, also haben Sie letztlich eine Stringlänge von 8 Millionen. Und die maximale, und das mit dem Sternchen wird dieser String ja dann letztendlich quasi ins AGV-Array reingepackt. Und die maximale Größe vom AGV-Array ist typischerweise 4K oder 8K. Ja, das heißt, das passt einfach nicht mehr rein. Ne? Und dann ist es also extrem schwierig, mit so einem Directory überhaupt ja, irgendwie mit dem noch umzugehen. Ja? Sie müssen das quasi irgendwie auseinandersortieren, alles, damit Sie da drin überhaupt noch was suchen können oder so. Und die normalen Tools funktionieren dann nicht mehr damit. Ja? Also das heißt, wir haben dann also wirklich angefangen, irgendwelche Skripten oder Programme zu schreiben, um diesen ganzen Mist auseinanderzusortieren. Und wenn Sie dann in Directories Sachen verschieben wollen, in Unterdirectories, damit das Ganze wieder handhabbar wird, dann werden wir es gleich noch sehen, das sind synchrone Operationen. Also auf einem Unix-Directory eine Verschiebeoperation, ist das dann abgeschlossen, wenn wirklich von der Platte die Rückmeldung kommt, das habe ich jetzt gemacht. Ja? Und damit ist es natürlich vergleichsweise langsam. Ja? Also das war ein Wahnsinnsaufwand eigentlich, diesen Müll wieder aufzuräumen. Ja? Das war der zentrale Informatik-Mail-Server, auf dem das dann eben aufgelaufen ist. Also weil der ZIP-Mail-Server hatte vorher natürlich schon die Grätsche gemacht und dann hat der zentrale Informatik-Mail-Server das Zeugs im ZIP-Mail-Server nicht mehr losgebracht und dann hat der sein Q-Directory aufgeblasen. Ne? Also, große Directories sind ernsthaft problematisch. Ja? Und was jetzt das NTFS an der Stelle macht, wenn man sehr viele Dateien hat, dann haben Sie ja auch das Problem, wenn Sie jetzt irgendwie dann eine Datei drin suchen, dann dauert das lang. Und das NTFS macht an der Stelle das so, dass es das Directory tatsächlich sortiert, als B-Baum, B-Plus-Baum aufbaut. Jetzt weiß ich nicht, ist ein Algorithmus in B-Bäume dran gewesen schon irgendwo? Wenn ich, ja, also einige kennen es, in der Datenbankvorlesung kommen sie mit Sicherheit nochmal dran. Also es würde jetzt zu weit führen, wenn ich Ihnen jetzt noch B-Bäume erkläre. Aber es ist also einfach eine Datenstruktur, was den Zugriff angeht, das Suchen drin angeht, eben sehr effizient handhabbar ist. Gut, also das ist das, was hier gemacht wird und damit will man eben auch erreichen, dass man da relativ flott mit umgehen kann. Ich meine, auch Windows NT-Filesystem Directories mit ein paar hunderttausend Einträgen machen ein Problem. Ja, also auch das ist nicht lustig da. Gut, die Verwaltung von dem ganzen Zeug passiert mit Dateien. Also ich meine, Sie brauchen ja auch zur Verwaltung von so einem Dateisystem noch weitere Metadaten. Sie brauchen zum Beispiel Informationen, Volume-Informationen, also wie groß ist das Dateisystem überhaupt. Was brauchen wir sonst noch? Ja, Clusterbelegungstabelle ist natürlich eine wichtige Sache. Welche Blöcke auf dieser Platte in diesem Dateisystem sind belegt, welche sind frei? Ja? Also für die Freispeicherverwaltung, sowas brauchen Sie. Und was man außerdem gemacht hat, ist, dass man gesagt hat, okay, diese Master File Table selbst wird letztendlich, also ist auch eine Datei. Also diese ganzen Blöcke hier, die hier kommen, sind ja im Endeffekt, man kann sagen, okay, eigentlich das ganze Dateisystem oder die ganze Master-File-Table. Ja, das Dateisystem besteht ja aus mehr. Das ist erst die Master-File-Table und dann kommen die Extent-Blöcke. Aber die Master-File-Table, die also diese ersten 4K, also Inode-Informationen plus die ersten Daten von der Datei enthält, jeweils, das wird wieder wie eine Datei betrachtet. Ja, und das ist der Master-File-Table-Eintrag Nummer 0. Und da stehen dann halt letztendlich hier hinten irgendwo die ganzen Extent-Informationen drin. Und diese Extents beschreiben letztendlich die Blöcke, die hier anschließend kommen. Ja, also insofern ist die Master-File-Table selber auch wieder eine ganz normale Datei. Und nachdem es blöd ist, wenn die kaputt geht, ist zumindest der wichtige Teil davon, nämlich diese ersten Einträge hier, nochmal kopiert, steht also dann nochmal drin. Dann das Logfile, auf das kommen wir gleich noch. Dann also ein bisschen Volume-Information, kann man hier nochmal schauen. Da ist also Name, Größe und solche Sachen von dieser Partition. Die Attributtabelle beschreibt, welche Ströme es in den Einträgen gibt. Also da wird für so ein Dateisystem schon nochmal definiert, welche Streams überhaupt in Master-File-Table-Einträgen erlaubt sind. Das Root-Directory steht da mit drin. Dann die Cluster-Belegungstabelle, hatte ich gesagt. Das Boot-File ist an der Stelle in einem festen Block drin. Und das enthält auch nochmal das Programm zum Laden und enthält auch nochmal den ersten Cluster der Master-File-Table, also den Eintrag 0, der ist dann nochmal gedoppelt. Bad Cluster-File ist noch vorgesehen. Da werden im Endeffekt alle Cluster, die nicht mehr lesbar waren von der Platte, nochmal aufgeführt. Das NTFS hat also auf Filesystemebene nochmal eine Möglichkeit, kaputte Plattenbereiche letztendlich auszumarkieren. Die Platten machen das üblicherweise auch selber, also das passiert auf mehreren Ebenen. Das, was die Platte selber macht, wo die Platte selber kaputte Sektoren durch andere ersetzt, das merkt natürlich das NTFS überhaupt nicht. Aber wenn das NTFS merkt, dass irgendwo ein Cluster kaputt ist, dann markiert es den eben als defekt und benutzt ihn halt nicht mehr. Und versucht dann auch die Daten noch daraus zu retten. Gut. Ja, das NTFS ist ein Journal-File-System, da kommen wir gleich nochmal drauf. Änderungen an der Master-File-Table und auch an allen Dateien werden protokolliert. Und die Konsistenz von Daten und Metadaten kann dann auch nach dem Systemausfall eben durch den Abgleich von diesem Protokoll und den Daten auf der Platte wiederhergestellt werden. Der Nachteil von so einem Journal-File-System ist, es ist ein bisschen ineffizienter, weil dieses Protokoll halt immer noch mitgeschrieben werden muss. Das andere vom NTFS, eine Eigenschaft vom NTFS ist auch noch, also für sehr kleine Platten, also kleine 400 Megabyte, ist es eigentlich nicht geeignet, weil da dann das Verhältnis zwischen Verwaltungsdatenaufwand und Nutzdaten im Filesystem einfach schlecht wird. Ja. Also so für gute alte Floppy Disks, gut, hat man ja heutzutage nicht mehr, aber hätte es keinen Sinn gemacht. Ne? Und ja gut, und auch ist ja in aller Regel schon so, auch auf irgendwelchen Speichersticks und sowas, hat man üblicherweise eben nicht diese Art von Dateisystem, sondern das sind halt sehr häufig dann doch noch diese FAT-Dateisysteme in Gebrauch. Weil die halt einfach von den Verwaltungsdaten her einfach sehr viel effizienter arbeiten und die eigentlichen Vorteile vom NTFS, die kommen also eigentlich so richtig beim Serverbetrieb, bei wirklich großen Dateisystemen, da kommen die dann erst durch. Ja, was seit etlichen Jahren jetzt, also Gott, irgendwo 10, 15 Jahren jetzt, mehr und mehr um sich greift, sind Dateisysteme, die irgendwelche Fehlererholungsmechanismen mit drin haben. Denn wir haben ja das Problem, dass die Metadaten und auch aktuelle genutzte Datenblöcke von geöffneten Dateien typischerweise im Hauptspeicher gehalten werden. Also jedes Betriebssystem hat eigentlich so ein Dateisystem-Cache nochmal im Hauptspeicher, weil wir haben ja letzte Mal kennengelernt, also eine Platte ist ja so fürchterlich viel langsamer wie der Hauptspeicher und der Prozessor, dass man eigentlich auf der Platte nicht wirklich effizient arbeiten kann. Also die Daten müssen im Hauptspeicher liegen und deswegen ist es sinnvoll, die Daten auch von Dateien in den Hauptspeicher zu holen, eventuell auch vorauszuladen, schon bevor auf sie zugegriffen wird, damit möglichst viele Daten für die Programme dann verfügbar sind im Speicher. Das hat natürlich das Problem, wenn ich dann was ändere an der Datei, dann wird es ja nur im Hauptspeicher geändert und ich muss natürlich die Konsistenz zwischen dem Zustand im Hauptspeicher und auf der Platte regelmäßig wiederherstellen. Da gibt es zwei Möglichkeiten, ich kann synchron ändern, das heißt, ich habe zum Beispiel eine synchrone Write-Operation, das heißt, die Operation kehrt erst dann zurück, wenn die Änderungen wirklich auf der Platte sind. Das macht die Operation natürlich langsam, dann braucht die halt ein paar Millisekunden. Ja? Oder ich habe asynchrone Änderungen, das heißt, die Änderungen erfolgen nur im Cache, die Operation kommt sofort zurück, das heißt, nach Mikrosekunden, wenn nicht Nanosekunden, und die Synchronisation mit der Platte erfolgt später. Das ist eine Technik, die wir in Unix seit 40 Jahren so haben. Und die Masse der Schreiboperationen auf Dateien ist eben asynchron und in regelmäßigen Abständen schreibt das Betriebssystem die Daten aus dem Dateisystem Cache quasi parallel zu den normalen Anwendungsabläufen halt wieder auf die Platte. Das heißt, es werden halt solche EA-Stöße, also IO-Bursts, angestoßen und üblicherweise macht der Plattencontroller sowieso DMA, also direkten Speicherzugriff, dann und dann tangiert das auch die CPU nicht weiter. Ja, gut, es tangiert den Speicherbus, aber es kann weitgehend parallel eigentlich zu der normalen weiteren Bearbeitung der Prozesse passieren. Was natürlich schon zur Folge hat, also typischerweise, dass es vom Schreiben in der Datei bis es dann auf der Platte ist, durchaus nur eine Sekunde dazwischen liegen kann. Und in dieser Sekunde kann natürlich ein Haufen passieren. Ja. Also Fehlerursachen sind natürlich Stromausfälle. Ja. Bei kritischen Systemen hat man natürlich eine unterbrechungsfreie Stromversorgung, sodass bei einem Stromausfall zumindest genug Zeit da ist, um die Rechner in einen konsistenten Zustand, die Platten in einen konsistenten Zustand zu bekommen und alles gemächlich runterzufahren. Das ist auch eine Geschichte, die hat man eigentlich lange schon. Und ja, da gibt es auch ganz unterschiedliche Techniken, also natürlich die USVs mit Batterien. Aber ja, bei sehr großen Rechenzentren ist auch das Problem, das lässt sich auch mit Batteriepufferung nicht vernünftig hinbekommen. Und also das Leibniz-Rechenzentrum zum Beispiel hat im Keller Schwungräder stehen. Ja, das sind so richtig eindrucksvolle Dinger, also die sind, weiß nicht, so 4 Meter hoch, so dick irgendwie. Und die sind im Endeffekt, ja gut, und die werden halt letztendlich mit Strom angetrieben und ist ein Generator hinten dran. Und wenn jetzt der Stromantrieb ausfällt, dann ist da so viel Energie in diesem Ding drin, dass es also reicht, selbst die fetten Cluster mit ein paar tausend Prozessoren noch so weit, also so lange mit Strom zu versorgen, dass die es schaffen, ihre Caches rauszuschreiben. Ja. Zumindest in den Speicher rauszuschreiben. Und da haben sie dann irgendwo auch nochmal Batteriepufferungen drin. Aber also es reicht zumindest, ja Gott, eine Sekunde oder irgend sowas haben sie an der Stelle, die sie so einen Rechner noch am Leben halten können. Das heißt, ja, ich glaube, sie kriegen die Sachen sogar auf die Platten raus noch. Ja. Das ist nicht viel und in der Zeit, die damit überbrückt wird, können Sie dann natürlich auch Umschaltungen auf irgendwelche Batterieblöcke machen. Das ist natürlich auch immer ein Unterschied, ob Sie die Batterien quasi ständig dazwischen haben, ja, oder ob Sie erst beim Ausfall umschalten. Wenn Sie beim Ausfall erst umschalten, dann haben Sie natürlich einen kurzen Wackler drin und das reicht üblicherweise natürlich, damit ein Rechner abstürzt. Ja. Und bei uns ist es also so, wir haben also unsere wichtigen Rechner letztendlich alle halt hinter einer normalen USV. Das heißt, die Batterien sind ständig geladen und die Rechner ziehen den Strom quasi aus der USV raus, also aus der batteriegepufferten Stromversorgung. Und wenn der Strom ausfällt, dann merken die Rechner es erstmal nicht. Und wir kommen so 20 Minuten etwa über die Runden. Und in der Zeit sollte ja normalerweise dann der große Diesel von der Betriebstechnik anspringen, der ja einmal im Jahr getestet wird, so wie neulich. Ne? Neulich war es natürlich extrem blöd, weil hier im Süden von Erlangen, was war es, 2 oder 3 Stunden bevor die ihren Dieseltest machen wollten am Samstag, gab es einen normalen Stromausfall. Und gut, Ich weiß jetzt nicht, ob der Diesel wie immer einfach bloß nicht funktioniert hat oder ob sie da gerade in der Vorbereitung vom Test waren. Jedenfalls, also der Diesel sprang nicht an, aber wir haben ja eine USV. Gut, die hat 20 Minuten durchgehalten. Ja gut, dann in der Zeit sind dann die Rechner runtergefahren worden. Und dann war alles wieder gut, der Strom war wieder da, unsere Rechner waren auch wieder oben. Und dann hat die Betriebstechnik gesagt, ach, jetzt machen wir doch noch unseren Dieseltest. Dann war natürlich die USV leer, also die Batterien, ne? Die waren ja von dem vorherigen leer. Das heißt, also um einen Dieseltest zu machen, schalten die kurz den Strom ab, machen also einen Stromausfall, fahren den Diesel hoch und dann werden in allen Instituten noch die Bereiche, die nicht so wichtig sind, werden vorher abgetrennt und dann versorgt der Diesel quasi den Rest der technischen Fakultät, der dann noch am Netz ist, der also wichtig ist, dann weiter mit Strom. Und wenn die wichtigen Teile noch selber eine USV haben, dann überbrückt die so lange, bis vom Diesel Generator eben der Strom kommt. Ja gut, aber die Batterien waren halt leer. Das heißt, die USVs haben es nicht geschafft und spätestens da sind uns die Rechner dann wirklich ordentlich abgestürzt. Ja. Und gut, der Dieseltest hat dann auch nicht funktioniert. Den hat man dann am Nachmittag wiederholt, unangekündigt und dann sind sie uns nochmal abgestürzt. Naja. So, und jetzt haben sie festgestellt, dass an dem Diesel irgendwas mit der Kühlung kaputt ist und jetzt wollen sie das Ganze demnächst nochmal wiederholen. Also wir haben hier im Südgelände eigentlich immer nur dann Stromausfälle, wenn die Stromversorgung für Stromausfälle getestet wird. Also das geht immer schief. Also völlig absurd. Nun gut, ja, ich schweife ab. Musste ich aber erzählen jetzt. So, gut, also das heißt, diese Probleme sind real, ne? Man hat Stromausfälle. Und die Frage ist natürlich, wie was passiert dann? Ja? Also wenn natürlich in dem Augenblick, ja, oder natürlich, was auch passiert, ne? Also jemand schaltet einfach einen Rechner aus oder zieht einen Stecker. Ja? Also hatten wir auch schon. Ne? Die Putzfrau hat einen Stecker für einen Staubsauger gesucht. Ach, da, ja, rausgesehen, Staubsauger reingesteckt. Ja? War man natürlich sehr sauer. Ne? Und haben sie zusammengeschissen, hat sie gesagt, ach, mach doch nichts, dann stecke ich ihn halt wieder rein. Ja? Im Rechner. Hat sie überhaupt nicht verstanden, dass wir das noch weniger lustig gefunden haben. Nun gut. Ja, was sind natürlich die Ursachen auf dem Dateisystem? Also die Cache-Inhalte gehen verloren und auch natürlich aktuelle AI-Operationen. Die Folge davon können natürlich sein inkonsistente Metadaten. Das heißt also zum Beispiel ein Katalogeintrag fehlt zur Datei oder auch umgekehrt. Ja? Also Sie haben also die Datei schon angelegt, den Einode gibt es, aber es gibt keinen Eintrag in einem Directory, der auf diesen Einode verweist. Aber im Einode steht, Link Count ist 1. Ja? Das heißt, der Einode denkt, da gibt es einen Directory-Eintrag dazu und es gibt keinen. Ja. Das ist natürlich blöd dann. Ne? Oder umgekehrt natürlich auch, was auch blöd ist, Sie verweisen auf einen Einode und im Einode stehen Blöcke drin. Diese Blöcke werden vom Einode referenziert und sie stehen gleichzeitig in der Free Block List. Ja? Dann werden diese Blöcke natürlich beim Anlegen von weiteren Dateien nochmal verwendet. Ja, dann haben Sie den gleichen Block in zwei verschiedenen Inodes referenziert. Ja, das hat tolle Effekte. Ne? Sie ändern an der einen Datei was und irgendwo in einer anderen Datei ändert sich plötzlich auch was. Ja, also das will man natürlich nicht. Ne? Das heißt, man muss im Prinzip nach einem Systemabsturz, wenn man nicht mehr weiß, in welchem Zustand das Dateisystem ist, muss man es durchchecken. Da gibt es so Programme wie CheckDisk, ScanDisk, FileSystemCheck oder so und die finden solche Sachen und können das reparieren. Tragen also zum Beispiel solche Blöcke dann aus der Free-Block-List aus. Wenn Sie einen Einode finden mit einem Referenz-Count 1 und keinen Directory-Eintrag dazu, dann wird da zumindest ein Dateieintrag in einem Directory namens Lost and Found angelegt. Lost and Found ist das Fundbüro. Ne? Und dann können Sie dort hinterher, als Dateiname, nachdem der unter Unix nicht bekannt ist, wenn Sie nur den Einode haben, wird halt einfach die Einode-Nummer genommen. Sie können dann reinschauen in die Datei und unter Umständen wissen Sie dann, was es ist. Ja, und können es dann wieder an die richtige Stelle schieben. Ja. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, also dabei können natürlich auch Daten verloren gehen, wenn irgendwelche Sachen hinreichend inkonsistent sind. Und bei großen Platten bedeutet das lange Laufzeit, und zwar wirklich irrsinnig lange Laufzeiten. Also wenn Sie Daten irgendwo im Terabyte-Bereich haben, dann macht das wirklich keinen Spaß mehr. Und deswegen, also seit die Platten so groß werden, dass das also überhaupt nicht mehr lustig geworden ist, wo sie also wirklich zum Teil Stunden brauchen, um nach einem Systemausfall wieder hochzufahren, allein wegen der File-System-Checks. Ja. Seitdem sind also mehr und mehr so die sogenannten Journaling-File-Systeme ja, en vogue geworden. Die Grundidee an der Stelle ist ein sogenanntes Log-Based Recovery, wie bei den Datenbanken. Alle Änderungen, die Sie an der Datei vornehmen, treten in diesem Kontext als Teil von einer Transaktion auf. Beispiele für solche Transaktionen sind zum Beispiel das Erzeugen einer Datei oder das Löschen einer Datei oder auch das Verändern von Dateiattributen. Ja? Wenn die Dateiattribute sowohl im Masterfile Table Record als auch im Directory stehen, dann müssen Sie sie an zwei Stellen ändern und das muss konsistent passieren. Alle Änderungen am Dateisystem werden zusätzlich in einer Protokolldatei, in diesem Logfile, der ja vorne im Dateisystem als Datei drinsteht, protokolliert. Und wenn Sie booten, wird diese Protokolldatei einfach mit den aktuellen Änderungen abgeglichen und wird halt geschaut, ob die Sachen, die in der Protokolldatei drinstehen, auf der Platte auch so realisiert sind. Ja? Also wenn da steht, da muss dieser Block wird freigegeben, dann wird geschaut, ist der auch in der Free-Block-List drin. Ja? Ja, und auf die Weise kann man Inkonsistenzen vermeiden. Die Protokollierung funktioniert jetzt so, dass also für jeden Einzelvorgang eine Transaktion innerhalb einer Transaktion, für den wird ein Log-Eintrag erzeugt. Und erst wenn der Log-Eintrag erzeugt ist und geschrieben ist, dann wird die Änderung im Dateisystem vorgenommen. Also der Log-Eintrag wird immer vor der eigentlichen Änderung auf die Platte geschrieben. Und wurde auf der Platte was geändert, dann kann man sicher sein, dass der Protokolleintrag dazu auch dasteht. Es kann sein, dass der Protokolleintrag nur dasteht, aber auf der Platte ist es noch nicht gemacht, das ist denkbar, aber umgekehrt nicht. Ja? Und beim Bootvorgang wird halt einfach überprüft, ob diese protokollierten Änderungen vorhanden sind. Wenn sie nicht vorhanden sind, dann kann die Transaktion wiederholt werden. Und zwar immer dann, wenn alle Einträge bis zum Ende der Transaktion vorhanden sind. Dann kann die Transaktion abgeschlossen werden. Und wenn die Log-Einträge zu einer Transaktion nicht in der Protokolldatei stehen, komplett bis zum Ende, dann kann man zumindest ein Undo machen. Man kann dann also die bereits durchgeführten Änderungen rückgängig machen. Dann hat man zumindest den Zustand vorher. Ja, aber man hat einen konsistenten Zustand. Und das ist natürlich sehr wichtig. Also wenn man sich überlegt, ich will eine Datei löschen, dann kommt also Begin of Transaction, dann werden die Extents freigegeben, indem eben die entsprechenden Bits in der Belegungstabelle von der Partition freigegeben werden. Dann wird der Masterfile-Table-Eintrag von der Datei freigegeben. Dann wird der Katalog von der Datei freigegeben. Unter Umständen werden auch noch Extents aus dem Index von dem Katalog freigegeben, wenn das der letzte Eintrag im Katalog oder in diesem Extent im Katalog war. Und dann ist die Transaktion fertig. Ja? Und nur wenn das alles passiert ist, dann ist das alles in einem konsistenten Zustand. Ja? Gut. So, diese Vorgänge werden jeweils unter dieser File-Referenz im Log-File protokolliert und jeder Eintrag enthält auch alle Informationen, die man braucht, um eben ein Redo zu machen oder ein Undo zu machen. Das ist also die Grundidee dahinter. Ja, und wenn der Log vollständig ist, dann wird ein Redo gemacht und wenn der Log unvollständig ist, wird ein Undo gemacht. Jetzt hat man natürlich das Problem, so ein Logfile kann natürlich jetzt beliebig groß werden, das macht keinen Sinn, vor allem, weil wenn man dann bootet, dann ist man natürlich auch wieder beschäftigt, das alles zu überprüfen. Das heißt, es wird also in regelmäßigen Abständen einfach geschaut, dass man einen konsistenten Zustand auf der Platte hat, ja, das ist ein sogenannter Checkpoint, das wird im Logfile protokolliert und dann können alle Einträge, die davor im Logfile stehen, gelöscht werden. Ja, und das macht man ähnlich, wenn das Ende vom Logfile erreicht wird. Ja, ich weiß es gar nicht. Es gibt zwei Möglichkeiten, dass man dann wirklich sagt, okay, jetzt mache ich einen konsistenten Zustand, fangen wieder von vorne an. Aber im Endeffekt kann man natürlich auch sagen, man benutzt das wie einen Ringpuffer. Ja, man hat irgendwo zwischendrin Checkpoints und ab dem letzten Checkpoint bis zum Ende und dann weiter von vorne stehen halt die Logs. Gut. Das Ergebnis davon ist eben, Transaktion ist entweder vollständig oder gar nicht durchgeführt. Ein Benutzer, das ist also auch noch ein Mechanismus, da gibt es eine Systemschnittstelle für, kann Transaktionen über mehrere Dateizugriffe selbst definieren und die werden dann auch im Log erfasst. Und ich habe keine inkonsistenten Metadaten und das Hochfahren von einem abgestürzten System benötigt halt letztendlich nur diesen Durchgang durchs Logfile. Und das ist letztendlich eine Sache von ein paar Sekunden. Ja, also das geht flott. Ja. Gut, es ist ineffizienter, ich muss das Logfile zusätzlich schreiben, aber es ist eigentlich die Technik von heute. Das NTFS benutzt das X3-File-System, X4-File-System unter Linux, das Reiser-FS, das ZFS unter, das ZFS ist ein Log-Structured-File-System unter Solaris. Aber also es gibt eben eine ganze Reihe von den heute typischerweise verwendeten Dateisystemen, die genauso arbeiten. Ja. So, die andere Möglichkeit, um eben auch möglichst Konsistenz auf der Platte zu haben, sind sogenannte Log-Structured-File-Systems oder auch Copy-and-Write-File-Systeme. Da ist die Idee so, dass also alle Änderungen immer auf Kopien erfolgen. Also normalerweise ist es ja so, wenn Sie in der Datei was ändern, dann wird einfach der entsprechende Block wieder zurückgeschrieben. Und bei einem Log-Structured-File-System oder im Copy-on-Write-File-System wird, wenn Sie zum Beispiel diesen Block 2 hier verändern, dieser Block 2, die Änderungen nicht in diesen Block 2 wieder in diesen Daten-2-Block reingeschrieben, sondern es wird ein neuer Block erzeugt, es wird eine Kopie erzeugt. Das ist nicht so dramatisch eigentlich, weil letztendlich wird sowieso immer der ganze Block geschrieben. Ja? Es wird ja nicht, wenn Sie 2 Bytes in der Datei ändern, dann wird ja nicht positioniert ja der Block nicht so, dass sie die Platte nicht so, dass sie nur diese 2 Bytes überschreiben, sondern es wird im Prinzip auch dieser ganze Cluster oder was immer das ist, der wird halt einfach neu rausgeschrieben. Ja, das ist mit anderen Sachen kann der Plattencontroller ja gar nicht umgehen. Ja. So, insofern ist es eigentlich völlig egal, ob sie diesen Block überschreiben, ja, oder ob sie einfach einen neuen anlegen und den alten freigeben. So, das Problem ist jetzt nur, wenn Sie jetzt einen neuen Block anlegen, dann müssen Sie natürlich den Inode aktualisieren, also wenn man jetzt mal von der Unix-Struktur ausgeht, weil im Inode steht ja die Blocknummer drin. Oder wenn Sie eine NTFS, FS-Struktur hätten, dann müssten Sie entsprechend natürlich den Masterfile-Table-Eintrag ändern. Und nachdem Änderung heißt kopieren, heißt also, wir legen also einen neuen Inode an oder eben einen Masterfile-Table-Eintrag oder was immer das ist. So, die Inodes, die sind natürlich irgendwo stehen die ganzen Inodes. Ja? Jetzt haben Sie einen Inode verändert, dann müssen Sie natürlich das Inode-File oder diese Inode-Datenstruktur, die auf der Platte ist, ändern, und ändern heißt, wir kopieren die. Also irgendwo ist eine Übersicht, wo die ganzen Inodes stehen, und dieses Ding muss aktualisiert werden. So, und im Superblock, irgendwo gibt es den zentralen Verwaltungsblock, da steht, wo stehen die Inode-Informationen. Ja? Und der wird an der Stelle geändert. Und in dem Augenblick, wo der geändert wird, haben Sie letztendlich quasi die atomare Änderung. Ja? Und bevor der geändert wird, ja, haben Sie im Prinzip den alten Zustand, und dann machen Sie ein Write auf die Platte und dann haben Sie den neuen Zustand. Und ja gut, stürzt Ihnen der Rechner vorher ab, haben Sie den alten, stürzt Ihnen der Rechner danach ab, haben Sie einen neuen. Aber es ist konsistent. Also das ist die Idee davon. So, der Vorteil ist natürlich, Sie haben immer Datenkonsistenz. Sie können sehr schön Checkpoints machen, das ist ja auch immer ein Problem, wenn Sie so einen Checkpoint von einer Platte machen wollen für eine Datensicherung, dann haben Sie, wenn Sie nicht alle Aktivitäten anhalten, haben Sie natürlich immer irgendwelche Zwischenzustände, die inkonsistent sind. Ja? Und in dem Fall gibt es keine inkonsistenten Zwischenzustände. Ja? Und das macht es natürlich schon auch gut. Der Nachteil ist natürlich, die Gesamtperformance ist geringer, weil Sie halt immer auch die ganzen Blöcke oben drüber anpassen müssen. Es ist ja gar nicht das Drama, dass Sie diesen Block 2 neu schreiben. Ja, das ist harmlos. Ja, aber die müssten Sie im anderen Fall natürlich nicht alle neu erzeugen. Und in dem Fall sind es jetzt nur 2 extra, aber das können natürlich je nach Struktur auch ein paar mehr sein. Und das macht es natürlich etwas aufwendiger. So, und ein ganz wesentlicher Vorteil an der Stelle ist noch, beziehungsweise herkömmliche Dateisysteme, die dann immer den jeweiligen Block wieder überschreiben. Da haben Sie natürlich, wenn Sie SSD-Disks verwenden, also die auf Flash-Speicher beruhen, das Problem, es gibt bestimmte Dateien, die werden sehr, sehr intensiv verändert. Ja, da ändert sich ständig was dran. Und die entsprechenden Speicherzellen auf einem Flash-Speicher, die gehen Ihnen natürlich ganz schnell kaputt, wenn Sie immer wieder den gleichen Block rausschreiben. Ja. Das macht also keinen Sinn. Das heißt also, im Sinne von einem Wear-Leveling, also um quasi eine gleichmäßige Abnutzung zu erreichen, ist es natürlich gerade bei SSD-Disks sehr wichtig, dass Sie gleichmäßig im Prinzip alle Blöcke immer wieder verwenden. Ja? Und da ist natürlich gerade so ein Log-Structured-File-System, das dann auch noch davon ausgeht, dass man einfach immer kontinuierlich am Ende ranschreibt und vorne freigibt. Das sind im Prinzip letztendlich dann alle Speicherzellen in Bewegung. Ja. Das Einzige, was natürlich sein kann, ist, wenn Sie vorne ein paar Dateien haben, die Sie nur lesen, ja, und die Sie nie verändern, ja, dann bleiben die da halt einfach so im Speicher liegen und die entsprechenden Zellen werden halt nicht abgenutzt. Ja. Während die anderen drumherum halt stärker abgenutzt werden. Dann können Sie natürlich auch sagen, okay, gut, wenn eine Datei sehr lange irgendwo rumliegt, dann schiebe ich sie halt auch nochmal wieder ans Ende. Ja. Auch ein Grund, weshalb man das vielleicht macht, ist auch, wenn man so von vorne anfängt, dann hat man natürlich auch eine Fragmentierung. Dann hat man ja nicht alle Blöcke hintereinander frei, sondern zwischendrin liegen ja immer wieder noch ein paar belegte Blöcke und dann kommen wieder freie Blöcke. Ja. Also insofern kann man das noch ein bisschen weiter optimieren, indem man ab und zu halt dann auch wirklich nochmal aus den freien Bereichen Sachen quasi auch wieder nach hinten umschaufelt und auf die Weise eine sehr gleichmäßige Ausnutzung oder Abnutzung des Speichers erreicht. Ja. Und das ist also gerade, was die Lebensdauer von SSD-Disks angeht, eine ganz wichtige Angelegenheit. So, was haben wir sonst noch? Ja, wenn Plattenblöcke kaputt sind, dann ist die Frage natürlich, wie geht man damit um? Habe ich schon kurz angesprochen gehabt. Also die Platte schreibt natürlich Prüfsummen mit drauf und damit kann der Plattencontroller erkennen, wenn da Fehler sind, und maskiert die einfach aus. Ja. Wenn es blöd kommt, kann natürlich so ein Block, bevor er erkannt worden ist, können die Daten in so einem Block dann mal kaputt gehen. Das ist kann eine unangenehme Sache sein. Es wird normalerweise eben ans Dateisystem gemeldet, aber Wie gut das dann an die Anwendungen hochgemeldet wird, ist von Betriebssystem zu Betriebssystem durchaus unterschiedlich. Ja? Also normalerweise müssten Sie ja beim Read von der Datei dann eine Fehlermeldung vom Betriebssystem bekommen, dass die Datei kaputt ist. Ja? Und also ich habe sowas noch nie gekriegt. Also, allerdings, ja gut, das ist so häufig, ja, obwohl es gehen schon häufig Blöcke kaputt. Aber oft ist es auch so, gut, die Platten, sie haben ja nicht nur Fehlererkennen-Code drauf, sondern Error-Correction-Code. Das heißt, die können auch die Fehler noch korrigieren. Und dann merkt natürlich der Controller schon frühzeitig, da ist irgendwas nicht mehr gut und benutzt die Blöcke nicht mehr, bevor wirklich die Information kaputt ist. Gut, üblicherweise ist es so, dass die Plattencontroller in jedem Zylinder auf der Platte sogenannte Spare-Sektoren vorhält, sodass man ohne zusätzliche Plattenarmbewegungen, zumindest im Rahmen von einer Umdrehung der Platte, letztendlich auch Ersatzblöcke bekommt. Ja, diese Spare-Blöcke werden letztendlich beim Formatieren von der Platte mit angelegt und das ist auch einer der Gründe, weshalb eine Platte halt typischerweise nicht so groß ist, wie sie von ihrer magnetisierten Oberfläche her sein könnte. Also es gibt ja verschiedene Gründe. Das eine war diese Unterscheidung oder der Unterschied zwischen den KB-Bytes und den Kilobytes, ja, also diese 1000 versus 1024. Ja, die Plattenhersteller sind ja letztendlich irgendwo Elektrotechniker, Physiker, für die ist ein Kilo 1000 und nicht 1024. Und deswegen ist also auch, wenn sie die Plattendimensionen angegeben bekommen, wenn da steht, das sind so und so viel Terabyte, dann ist das eben die 10er-Potenz und nicht die 2er-Potenz, die damit gemeint ist. Und damit ist die Platte ohnehin schon mal kleiner, wie man, wenn man in 2er-Potenzen denkt, meint. Bei Terra oder macht das ja schon fast 20%, glaube ich, aus. Ne? So, das ist das erste Problem, weshalb Platten nicht so groß sind, wie man denkt. Das nächste Problem ist natürlich, wenn sie dann formatiert wird, dann werden eben diese ganzen Spare-Sektoren mit vorgehalten. Dann braucht natürlich das Dateisystem selber Verwaltungsdaten, die ganzen Metadateninformationen und sowas, das muss ja alles gehalten werden. Und da geht natürlich auch nochmal eine ganze Menge Speicher für drauf. Das Logfile muss gehalten werden bei einem Journaling-File-System und vieles andere mehr. Üblicherweise wird dann auch noch ein gewisser Prozentsatz ohnehin immer freigehalten, damit man eben bei der freien Blockvergabe eben nicht zu groß streuen muss, damit also Dateien nicht zu sehr fragmentiert sind. Also so dass ihnen eigentlich de facto letztendlich häufig von der physikalischen Speicherkapazität, ja, was weiß ich, wenn es gut kommt, noch 80% oder sowas übrig bleiben oder sogar noch weniger. Gut, also das ist jetzt die Hardware-Lösung für fehlerhafte Plattenblöcke. Die Software-Lösung wäre dann halt, dass das Dateisystem das bemerkt und die eben entsprechend als belegt markiert und nicht mehr verwendet. Ja, das, und typischerweise passiert beides. Die Hardware-Lösung ist die effizientere, die Software-Lösung ist die teurere. Aber insofern, damit kann eben letztendlich auch ein Betriebssystem mit unterschiedlichen Platten, die das vielleicht unterschiedlich gut machen, umgehen, ohne dass man, also man sieht es einfach im System vor. Ja gut, also manchmal gehen die Platten dann aber trotzdem kaputt und dann ist immer die Frage, was macht man dann? Ja? Und dann gibt es natürlich auch nur verschiedene Sachen. Also ja gut, Platten gehen kaputt. Man löscht natürlich auch ab und zu mal Dateien aus Versehen, was dann auch immer sehr peinlich sein kann. Und deswegen ist es durchaus sinnvoll, die Daten nochmal auf sogenannten Tertiärspeicher, also Magnetbändern, irgendwelchen speziellen Speicherplatten, Wechselspeichern oder Wechselplatten und solchen Sachen nochmal zu sichern. Für sehr große Datenbestände hat man einfach das Problem, wenn man einen totalen Backup von seinem Rechner machen will und man hat, was weiß ich, 50, 100 Terabyte Daten, das braucht einfach seine Zeit. Ja? Wenn Sie das dann, Sie müssen es übers Netz übertragen, Sie müssen es auf einem anderen Rechner dann auf die Bänder schreiben. Das dauert eine lange Zeit, das heißt, das können Sie nicht jeden Tag machen. Ja? Deswegen ist typischerweise die Idee, in regelmäßigen Abständen, alle paar Monate oder sowas, mal einen totalen Backup zu machen und zwischendrin inkrementelle Backups zu machen. Und dann, wenn Sie einen Ausfall haben, dann müssen Sie halt erstmal die inkrementellen Backups, also müssen Sie den totalen Backup einspielen und dann die ganzen inkrementellen Backups obendrauf. Ich habe irgendwann mal so ein System selber gebaut, oh Gott, auch schon lange her, heute kann man sowas kaufen, und hatte dann natürlich schon das Problem auch, ja gut, dann fahre ich irgendwann den totalen Backup. Und dann fahre ich die Tage drauf inkrementelle Backups. Was mache ich nun? Mache ich jeden Tag einen inkrementellen Backup ab dem totalen Backup? dann werden die immer größer. Oder mache ich alternativ inkrementellen Backup und dann seit dem letzten, also im Prinzip immer die Änderungen des letzten Tages. Ne? Und die Frage ist natürlich auch, auf welche Zeiten geht man da? Also im Fall von Unix, im ersten Anlauf habe ich die Modification Time genommen, also alle Daten, die sich seit gestern geändert haben. Als ich dann den Backup das erste Mal wirklich gebraucht habe, ist mir dann aufgefallen, er ist natürlich absolut blöd, wenn jemand zum Beispiel ein Change Mod auf eine Datei gemacht hat, die Zugriffsrechte geändert hat, ja, und ich restauriert, dann kriege ich das natürlich nicht mit, weil wenn ich ein Change Mod mache, ändert sich die Modification Time nicht. Also es ist besser, die C-Time, die Inner Change Time, als Referenz zu nehmen für ein Backup. Ja? Weil dann bekommt man auch Inode-Änderungen mit. Andere Problematik ist natürlich auch noch, wenn Sie jetzt hier an dem Tag eine Datei löschen, ja, und jetzt restaurieren Sie, dann restaurieren Sie diesen Zustand und spielen alles ein, was sich seitdem geändert hat. Wenn Sie aber jetzt an dem Tag die Datei gelöscht haben, ja, deswegen, Sie brauchen einen Mechanismus, um auch Dateien wieder loszuwerden. Ja. Und das kann durchaus wichtig sein. Ja. Also ich meine, manchmal löscht man ja auch Dateien und man will die dann wirklich nicht mehr haben. Ja. Und wenn nach dem Einspielen vom Backup dann irgendwie die ganzen verwischten Spuren wieder da sind, ja, dann kann es peinlich werden. Ja. Und ja, also auch insofern, was ich dann also noch dazu gebaut habe, ist, ich habe jeden Tag also nochmal eine komplette Dateiliste erstellt, die ich auch noch mit abgespeichert habe, sodass man beim Restaurieren dann eben auch nochmal abgleichen kann, sind quasi jetzt noch Dateien da, die in der Dateiliste vom heutigen Tag nicht mehr drin sind, und dann muss ich sie im Zweifelsfall halt auch noch nachträglich löschen. Ja. So, wenn ich das beliebig lange mache, dann habe ich natürlich auch wieder das Problem, ich habe einen totalen Backup und ziehe dann, was weiß ich, 30 inkrementelle Backups hinterher. Das ist nicht lustig. Also nächste Idee war, na gut, nach einer Woche mache ich einen inkrementellen Backup über eine Woche, der ist ein bisschen umfangreicher, aber so what. Dann mache ich wieder ein paar Tage. Und dann mache ich wieder eine Woche. Ja, da habe ich auch noch den Vorteil gehabt, dadurch, dass im Ernstfall, wenn mir jetzt zum Beispiel der kaputt geht und ich habe die Bänder noch, dann kann ich also auch mit diesen Einzelbändern, und ich habe die Dinge auch noch überlappend gemacht, jeweils also über 2 Tage, dann habe ich auch noch Bandausfälle, die ich verkraften kann, weil so ein Magnetband geht schon auch mal kaputt. Ne? So, und das Ganze haben wir dann, ja, ich habe tägliche Backups gemacht, wöchentliche Backups, monatlich inkrementelle, und habe dann alle Vierteljahre einen totalen Backup gemacht oder so. Ja, das war so die Strategie dann dahinter. Gut, so ähnlich arbeiten also auch die kommerziellen Systeme. Also es gibt, ja, aber ich wollte es bloß erzählen, an was man bei der Gelegenheit alles denken muss, wenn man sowas baut. Also ganz trivial ist es dann halt doch nicht, denn, ja, wie gesagt, eben, wenn Attribute von Dateien sich verändern, das müssen Sie mitbekommen, und Sie müssen vor allem auch mitbekommen, wenn Dateien wieder verschwinden. Ja. So, also letztendlich Backups zu restaurieren ist nicht lustig, und es ist typischerweise schon so, dass, also wenn man sich wichtige Dateien löscht, die Administratoren, die dann, also wenn man was Größeres kaputt macht, ja, also eine einzelne Datei restaurieren, das ist harmlos. Aber wenn Sie also wirklich größere Sachen kaputt machen und irgendwelche Administratoren müssen das reparieren, dass das also je nach Art des Administrators also schon eine Kiste Bier oder einen Kuchen oder irgend sowas kostet. So, das Problem ist natürlich, man hat heutzutage sehr, sehr viele Platten in den Rechnern, und selbst wenn die nicht oft kaputt gehen, mein Gott, wenn Sie eine Meantime Between Failure, sagen wir mal, von einem Jahr haben und Sie haben irgendwo 365 Platten, dann geht Ihnen im Mittel jeden Tag eine kaputt. Ne? Und gut, Meantime Between Failure mag größer sein, aber egal wie, aber so, sagen wir mal, die Größenordnung ist schon so. Ja? Es gehen einem häufig Platten kaputt, und wenn Ihnen nur jede Woche eine kaputt geht, ja? Sie mögen nicht jedes Mal Backups restaurieren, ja? Das macht keinen Spaß. Und deswegen muss man sich natürlich überlegen, wie kann man die Rechner so betreiben, dass man letztendlich auch, ohne dass man großartig restaurieren muss, Plattenausfälle verkraftet. Und die Idee dahinter sind diese RAID-Systeme, wobei jetzt das erste, was ich hier vorstelle, im Prinzip genau das Gegenteil davon ist. Da verkraften Sie gar nichts. Da ist jeder Ausfall einer Platte das totale Desaster. Das ist das RAID 0, das normale Striping. Das ist also keine redundante Speicherung, sondern was hier gemacht wird, ist, es wird einfach die erhöhte Datentransferkapazität von mehreren Plattenzugängen parallel genutzt, indem Sie also die Blöcke einer Datei, also die Blöcke 0, 1, 2, 3, 4, 5, einfach der Reihe nach auf verschiedene Platten physikalische Platten verteilen und damit eben diese Platten eben echt parallel arbeiten können. Ja. Da bekommen Sie also letztendlich einen erheblich schnelleren Datentransfer. Sie haben natürlich keine Datensicherung. Und wenn eine Platte fehlt, dann fehlt Ihnen, also sagen wir mal, hier, Sie haben drei solche Platten gestripped. Wenn Ihnen eine Platte kaputt geht, dann fehlt Ihnen halt jeder dritte Block von allen. Ja. Das heißt, es ist im Prinzip alles kaputt dann. Ne? Also das alleine ist sicherlich keine gute Idee. Das heißt doch, es kommt darauf an, wofür Sie es verwenden. Ja. Es gibt natürlich auch Datenbestände, da ist es einfach wurscht, ja, wenn sie weg sind. Also gerade so temporäre Datenbestände, die halt irgendwo so zwischengepuffert werden, aber die im Endeffekt nicht aufgehoben werden müssen. Und wo man sagen kann, na gut, wenn sie weg sind, sind sie halt weg. Ja. Also sowas gibt es durchaus schon auch. Das Gegenstück dazu ist RAID 1. Das benutzt jetzt mehrere Platten nicht, um die Daten zu verteilen, sondern um sie mehrfach zu speichern. Also zum Beispiel normales Mirroring mit zwei Platten, dann wird jeder Block einfach auf beide Platten gleichzeitig gespeichert. Das ist entweder im Dateisystem implementiert, häufig ist es in Hardware durch spezielle Controller implementiert, das heißt, Sie stecken irgendeine Kiste mit zwei Platten einfach in Ihren Rechner ran, der Rechner denkt, das ist eine Platte und diese Kiste mit den zwei Platten sorgt dafür, dass das funktioniert. Eine Platte kann ausfallen, die Kiste wird es Ihnen mitteilen über irgendeine Controller-Schnittstelle, dass da eine kaputt ist. Und dann können Sie die kaputte Platte rausziehen, eine neue reinstecken und diese Schachtel wird intern dann die Daten wieder duplizieren. Und Sie haben also, ohne dass Sie irgendeine Unterbrechung im Betrieb haben, die Möglichkeit, an der Stelle eben ausgefallene Platten zu ersetzen. Ja, das ist eine feine Sache. Benutzt man typischerweise für Root-File-Systeme, also für all die Bereiche in dem Rechner, die nicht so fürchterlich groß sind, aber die Sie für einen stabilen Rechnerbetrieb einfach immer brauchen. Der Nachteil ist natürlich, Sie brauchen doppelt so viel Platz. Vorteil ist, also was das Schreiben angeht, sind Sie im Prinzip ein bisschen langsamer, weil Sie halt auf zwei Plattentransfers eventuell warten müssen, aber es ist harmlos. Beim Lesen sind Sie natürlich schneller, weil Sie die Leseaufträge natürlich auch auf die Platten verteilen können, solange die beide in Ordnung sind. Man kann das Ganze natürlich auch noch verknüpfen, RAID 0 und RAID 1, das heißt also, dass Sie quasi diese Technik hier fahren und das Ganze doppeln, ja, also die Streifen nochmal doppeln, dann, ja gut, brauchen Sie doppelt so viele Platten, aber haben natürlich auch nochmal Geschwindigkeitsvorteile. Wenn Sie nicht ganz so umfangreich oder nicht so viele Platten spendieren wollen, dann ist die Idee, Parity-Bits zu speichern. Wenn Sie also mit einer XOR-Verknüpfung, wenn Sie also die Inhalte von mehreren Plattenblöcken einfach XOR verknüpfen und das abspeichern, dann können Sie natürlich den Ausfall von jeder einzelnen Platte verkraften, weil Sie natürlich mit Hilfe von diesem Parity-Bit oder der Parity-Information letztendlich jede ausgefallene Information wieder restaurieren können. Ja. Bei RAID 4 ist es so, dass es quasi eine Parity-Platte gibt und für jeden Block wird diese Parity-Information auf der Parity-Platte gespeichert. Das können Sie mit einer beliebigen Plattenanzahl größer 3 realisieren und es wird im Endeffekt halt immer bei jedem Schreibvorgang eben der Parity-Block mitgeschrieben. Ja. Sie können den Parity-Block auch letztendlich aus dem vorherigen Blockinhalt generieren, aber egal wie, wenn Sie einen Streifen schreiben, müssen Sie den Parity-Block neu schreiben. Und das bedeutet also eigentlich immer, wenn Sie also an einer Datei, den Block 1, 2 oder 3, wenn Sie an einem dieser Blöcke etwas ändern, schreiben Sie den Parity-Block immer mit. Ja, das ist also das Problem. Ja. Also Sie haben im Prinzip hier vorne ein Striping, ja, und hier hinten quasi über den Streifen nochmal die Parity-Information. So, das heißt, diese Platte hier, die Parity-Platte, ist am stärksten belastet, weil immer wenn sich auf einer dieser Platten was tut, tut sich hier auch was. Das heißt, die wird Ihnen am ehesten ausfallen. Ja. Gut, ist nicht so schlimm, wenn die ausfällt, ja, dann können Sie die ersetzen, können Sie aus den Informationen hier vorne natürlich die Informationen wieder erzeugen. Aber auch da wäre natürlich so eine Art Wear-Leveling sinnvoll und das ist dann RAID 5. Ist im Prinzip genau die gleiche Technik, aber für verschiedene Dateien wird einfach die Parity-Information auf anderen Platten gespeichert. Die wird also einfach verstreut. Ja. Und damit haben Sie einfach ein gleichmäßigere Zugriffe. Sie haben natürlich, die Parity-Platte ist uns natürlich auch von Zugriffen her ein Engpass und Sie haben also diesen Engpass nicht und Sie haben nicht diese stärkere Belastung. Und das ist im Endeffekt eigentlich heute eins der gängigsten Verfahren bei redundanten Platten. Es gibt noch andere Sachen wie RAID 6, wo sie dann zwei Parity-Platten haben und noch ein paar weitere exotische, noch exotischere Verfahren. Aber so das, was so kommerziell heutzutage im Endeffekt auch ja, relativ billig bei Aldi inzwischen zu kaufen ist, ist im Prinzip diese Technik. Ja. Ja, und nachdem das Generieren der Parity-Information in Hardware realisiert ist, ist das Ganze auch schnell genug. Das heißt, sie haben keinen Softwareaufwand mehr großartig dafür. Und dann ist das eigentlich eine ganz feine Sache. Und da ist es dann halt tatsächlich so, und das ist auch unser Alltag eigentlich, wenn der Plattencontroller erkennt halt, wenn dann auf einer Platte was kaputt ist, auch wenn die Zahl der Bad Blocks zu groß wird, und dann hat man typischerweise irgendwo im Regal noch ein paar neue Platten liegen. Und diese Plattensysteme sind heutzutage eigentlich auch so gebaut, dass sie also wirklich vorne einen Bügel haben. Da können sie einfach das Ding unter Strom einfach rausziehen, neue Platte reinstecken und der Controller erzeugt die Parity-Information wieder neu auf der neuen Platte. Und nach, was weiß ich, eben einer Viertelstunde oder einer halben Stunde oder so ist das Ganze wieder heil. Ja. Und das ist eigentlich für einen großen Betrieb das einzig Wahre. Worauf Sie achten müssen, wenn Sie sowas so betreiben, was ganz, ganz wichtig ist, ist natürlich, dass Sie die Meldungen des Controllers, dass die irgendwo landen, wo sie jemand auch anschaut. Also das ist uns vor 2 Jahren passiert, dass uns irgendwo an der Schnittstelle zum Controller letztendlich was kaputt gegangen ist und die Logs, die üblicherweise eigentlich, wenn sie kritisch sind, in Form von Mails an Administratoren von uns gehen sollten, haben wir nicht beachtet. Ja gut, und irgendwann ist halt mal die zweite Platte kaputt gegangen. Ja. Und wenn 2 Platten kaputt gehen bei so einem System, dann hilft ihnen auch eine Parity-Information nichts mehr. Und dann ist es gut, wenn sie einen Backup haben. Ja. Gut. Ja, insofern, also das empfehle ich Ihnen natürlich auch für Ihren privaten Rechenbetrieb. Also Backups sind wichtig, ganz, ganz wichtig. Ja, also man sollte nicht ohne arbeiten, also denn irgendwann geht einem doch mal härter was kaputt und wenn die Daten dann weg sind, dann ist es einfach blöd. Ich meine, ob Sie jetzt den Backup auf ein Band schreiben oder auf eine weitere Platte, die Sie irgendwo in den Schrank stellen, oder ist eigentlich völlig egal, aber Sie brauchen irgendwo da eine Redundanz, also ansonsten passiert es einem dann halt ab und zu doch, was weiß ich, dann sind sie gerade bei der Masterarbeit schreiben und alle Daten sind futsch oder so, das will man nicht haben. Ne? Ich meine, früher wurden den Leuten die Dissertationen aus dem Auto geklaut und das war die einzige maschinengetippte Fassung, die es gab und 5 Jahre Arbeit weg, aber ich möchte nicht wissen, wie häufig heutzutage Leuten es passiert, dass wirklich viel wichtige Arbeit weg ist, weil sie einfach zu blöd waren, ihre Datenbestände vernünftig zu sichern. Ja? Gut, so. Ja, damit sind wir, was den eigentlichen Stoff angeht, von dieser Veranstaltung durch. Ich habe heute auch nicht überzogen und auch alles geschafft. Und ja, wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich werde nächste Woche vielleicht einen ganz kurzen nochmal, aber höchstens 10 Minuten, die wichtigsten Themen von SP1 und SP2 nochmal auf vielleicht 5 Folien zusammenfassen und stehe dann zur Verfügung, wenn Sie Fragen haben. Das heißt, überlegen Sie sich viele Fragen bis dahin und stehe dann halt zumindest so lange zur Verfügung, bis wir hier aus dem Hörsaal vertrieben werden. Aber ich glaube, wir werden relativ bald nach 3/4 dann vertrieben. Ich werde auch in der Woche drauf nochmal zur Verfügung stehen. Ich bin gestern auch vom Prüfungsamt noch informiert worden. Inzwischen steht auch Raum und Zeit der Klausur am 15. fest. Das ist nicht lustig, aber ich denke, wir werden es verkraften. Es ist um 8 Uhr in der Mensa. 8:00. Müssen sie halt kalt duschen, dann sind sie frisch und dann geht das schon. Okay, gut. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dann.